Ginge sowas nicht auch über einen einzigen Rezeptor? Fragte Shankar stirnrunzelnd. Nein, wahrscheinlich nicht, Oliveira überlegte. Es ist ein sehr ausgeklügeltes System. Nach unserem Modell muss man sich eine Irrzelle vorstellen wie ein Soldatencamp mit einem Schutzwall drumherum. Nähert sich ein Soldat von außen, weist er sich durch eine Universalkennung aus, die Uniform. Die sagt dem Soldaten im Camp, ich bin einer von euch. Aber wir haben alle genügend Kriegsfilme mit Michael Caine gesehen, um zu wissen, dass in der Uniform ein Verräter stecken kann. Und wenn der einmal reingekommen ist, schießt er alle über den Haufen. Darum musste sich Michael Caine zusätzlich durch eine Spezialkennung ausweisen. Er musste die Parole kennen. Habe ich das militärisch einigermaßen korrekt beschrieben, Sir?
Peak nickte. Einwandfrei.
Dann bin ich beruhigt. Also, wenn sich zwei Irr zusammenschließen, geschieht Folgendes. Das bereits mit dem Kollektiv verschmolzene Irr produziert ein Duftmolekül, ein Pheromon. Über dieses Pheromon koppeln die Zellen an ihren Universalrezeptoren an und initiieren die primäre Bindung. Der Erkennungsschritt »Ich bin Irr« hat stattgefunden. Im zweiten Schritt muss über die Kopplung der Spezialrezeptoren nun die Aussage erfolgen »Ich bin ein gesundes Irr«. Soweit so gut. Allerdings gibt es Irr, die nicht funktionsfähig und gesund sind, anders gesagt, deren DNA Defekte aufweist. Unser Feind ist ein massenhaft auftretender Organismus, der sich offenbar ständig höher entwickelt und darum gezwungen ist, Zellen, die nicht zur Höherentwicklung befähigt sind, auszusondern. Der Trick scheint zu sein, dass zwar alle Zellen einen Universalrezeptor besitzen, aber nur gesunde, zur Höherentwicklung fähige Zellen den Spezialrezeptor ausbilden können. Kranke Irr haben ihn einfach nicht. Und jetzt geschieht das eigentliche Wunder, das uns Angst machen muss. Das defekte Irr verfügt nicht über die Parole. Es wird nicht zur Verschmelzung zugelassen, sondern abgestoßen. Das alleine reicht aber noch nicht. Irr sind Einzeller, und wie alle Einzeller vermehren sie sich durch Teilung. Natürlich kann eine Spezies, die sich konstant höher entwickelt, nicht zulassen, dass eine defekte zweite Population entsteht. Also muss sie verhindern, dass die defekte Zelle Zeit findet, sich zu vermehren. An dieser Stelle übernimmt das Pheromon eine Doppelfunktion. Bei der Abstoßung bleibt es am Universalrezeptor des defekten Irr hängen und wandelt sich zu einem schnell wirkenden Gift. Es leitet den sogenannten programmierten Zelltod ein. Ein Phänomen, das bei Einzellern normalerweise unbekannt ist. Die defekte Zelle stirbt augenblicklich ab.
»Wie wollen Sie erkennen, dass ein Einzeller tot ist?«, fragte Peak.
»Das ist einfach. Sein Stoffwechsel endet. Außerdem erkennt man ein abgestorbenes Irr daran, dass es nicht mehr leuchtet. Leuchten ist für die Irr eine biochemische Notwendigkeit. Ein bekanntes Beispiel dafür liefert Equoria, eine Südseequalle. Um zu leuchten, produziert sie ein Pheromon. Hier ist es ähnlich. Wir haben die Abgabe eines Duftstoffes und dadurch bedingt ein Aufleuchten. Und die starken Lichtentladungen, die Blitze, kennzeichnen besonders heftige biochemische Reaktionen in den Zellverbänden. Wenn Irr leuchten, kommunizieren und denken sie. Wenn sie sterben, hört das Leuchten auf.
Oliveira sah in die Runde.
Ich will Ihnen sagen, was uns daran Angst machen sollte. Die Irr haben mit wenigen Mitteln ein komplexes Ausleseverfahren ermöglicht. Ist ein Irr gesund und verfügt über ein intaktes Rezeptorenpaar, leitet das Pheromon die Verschmelzung ein. Besitzt es keinen Spezialrezeptor, entfaltet das Pheromon seine tödliche Wirkung. Eine Spezies, die so funktioniert, sieht den Tod mit anderen Augen als der Mensch. Der Tod ist in der Irrgesellschaft eine zwingend erforderliche Angelegenheit. Niemals würden die Irr auf die Idee kommen, defekte Irr zu schonen. Es wäre aus ihrer Sicht unverständlich, geradezu idiotisch. Man muss töten, was die eigene Weiterentwicklung bedroht. Es ist nur logisch. Auf die Bedrohung des Kollektivs reagieren die Irr mit der Logik des Todes. Es gibt kein um Gnade bitten, kein Mitleid, keine Ausnahme. Ebenso wenig wie die Logik des Tötens etwas mit Grausamkeit zu tun hat. Solche Überlegungen sind den Irr völlig fremd. Sie werden ergo nicht begreifen, warum sie uns schonen sollen, da wir doch eine konkrete Bedrohung für sie darstellen. Weil ihre Biochemie keine dahingehende Ethik zulässt, schlussfolgerte Lee. So intelligent sie auch sein mögen.
Also schön, bemerkte Vanderbilt. Was haben wir konkret davon, dass wir jetzt ihr kleines Chanel Nummer 5 Geheimnis kennen? Wir können mit ihnen verschmelzen, wenn ich das richtig sehe. Toll, ich könnte mit ihnen verschmelzen.
Crow musterte ihn mit einem langen Blick.
Glauben Sie, die wollen das?
Sie können mich mal.
Es wäre nett, wenn ihr euch später prügelt, sagte Anahuac. Karen und ich hatten nämlich eine Idee, wie man die Einzeller zum Denken bringen kann. Sigur, Mick und Sue raufen sich gerade die Haare darüber. Biologisch ist es ein Unding, aber es würde eine Menge Fragen beantworten. Wir haben unsere virtuellen Zellen mit einer künstlichen DNA programmiert und es so eingerichtet, dass sie ständig mutiert,
griff Weaver den Faden auf,
was nichts anderes heißt als lernen. Plötzlich waren wir wieder dort angelangt, wo wir begonnen hatten, nämlich bei einem Neuronencomputer. Ihr erinnert euch, wir hatten ein solches Elektronengehirn in seine kleinsten programmierfähigen Speicherplätze zerlegt und uns gefragt, wie sie wieder zu einem denkenden Ganzen werden könnten. Es funktionierte so lange nicht, wie die einzelnen Zellen nicht selbstständig lernen konnten. Aber der einzige Weg für eine biologische Zelle zu Lebzeiten zu lernen, besteht nun mal in der Mutation der DNA, was eigentlich nicht sein kann. Dennoch haben wir die virtuellen Zellen mit der Möglichkeit versehen. Und mit einem Duft, wie Sue ihn gerade beschrieben hat.
Wir erhielten nicht nur unseren vollwertigen, funktionsfähigen Neuronencomputer zurück, fuhr Anahuac fort. Wir hatten plötzlich auch echte, lebende Irr unter natürlichen Bedingungen vor uns. Unsere kleine Schöpfung verfügt nämlich über ein paar Extras. Die Zellen trudeln im dreidimensionalen Raum. Wir haben diesen Raum mit Eigenschaften versehen, wie man sie in der Tiefsee antrifft, also Druck, Strömung, Reibung und so weiter. Zuerst mussten wir allerdings eine Antwort auf die Frage finden, wie die Mitglieder eines Kollektivs einander erkennen. Der Duft ist nur die halbe Wahrheit. Die andere Hälfte besteht darin, die Größe eines Kollektivs zu begrenzen. Hier kommt ins Spiel, was Sue und Sigur herausgefunden haben, dass nämlich die Irr-Amplikons in kleinen, hypervariablen Bereichen differierten. Ihr erinnert euch an die Konsequenz aus dieser Erkenntnis. Die Zellen müssen ihre DNA nach ihrer Geburt verändert haben. Wir glauben, genau das geschieht und dass die hypervariablen Bereiche als Kodierung dienen, um einander zu erkennen und zum Beispiel das Kollektiv zu begrenzen.
Irre mit gleicher Kodierung erkennen einander und kleinere Kollektive wiederum können zu größeren verschmelzen,
schlussfolgerte Lee.
Genau, sagte Weaver. Wir haben also Zellen kodiert. Jede Zelle verfügte zu diesem Zeitpunkt schon über eine Art Grundwissen, was ihren Lebensraum betraf. Jetzt erhielt sie zusätzliche Informationen, die nicht alle Zellen besaßen. Wie zu erwarten, verschmolzen als erstes sämtliche Zellen gleicher Kodierung zu Kollektiven. Dann probierten wir etwas Neues und versuchten, zwei Kollektive unterschiedlicher Kodierung zusammenzukoppeln. Es klappte. Und dann passierte das Unglaubliche. Die Verschmelzung gelang nicht nur. Die Zellen der beiden Kollektive tauschten außerdem ihre individuellen Kodierungen aus und brachten einander auf den gleichen Stand. Sie programmierten sich auf einen neuen, einheitlichen Code, einen nächsthöheren Stand des Wissens, den alle teilten. Am Ende waren die beiden Kollektive in einem aufgegangen. Dieses eine koppelten wir mit einem dritten Kollektiv. Und wieder entstand etwas Neues, zuvor nicht Dagewesenes.